Ja, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet. Wenn sich Angehörige des südafrikanischen Stammes der Zulu begegnen, dann sagen sie zur Begrüßung Sawubona. Und das bedeutet wörtlich übersetzt, ich sehe dich. Und damit ist kein flüchtiger Blick gemeint, sondern es geht darum, den anderen wirklich zu sehen. Mit seinen Stärken, mit seinen Schwächen, auch mit seinen Fehlern, mit den verschiedenen Facetten seiner Persönlichkeit ihn wahrzunehmen und zu respektieren. Und man sagt, dass die Zulu sich langsam begegnen, also dass sie sich wirklich Zeit nehmen, um einander zu sehen. Sie suchen nach Momenten, in denen sie Augenkontakt mit dem anderen halten können. Und sie haben einfach gelernt, andere Menschen zu fühlen und ihnen wirklich aufmerksam auch zuzuhören. Sawubona, meine ganze Aufmerksamkeit gilt dir. Ich sehe dich mit allem, was dich ausmacht. Ich sehe deinen Schmerz. Ich sehe deine Freude. Ich sehe, dass du wertvoll bist und dass du da bist. Ich sehe deine Seele. Und ich erlaube mir, deine Bedürfnisse wahrzunehmen, deine Ängste zu sehen, deine Fehler zu erkennen und zu akzeptieren und dich eben als die Person zu respektieren, die du bist. Ist das nicht erhebend, wenn jemand da ist, der mich auf diese Weise ansieht, der sieht, ja, wer ich wirklich bin und mich mit den Augen der Liebe betrachtet? Als Menschen brauchen wir es, dass uns jemand sieht, wirklich sieht, uns ansieht, sieht mit all dem, was uns bewegt und was uns ausmacht. Die Frage, siehst du mich, ist tief im menschlichen Herzen verankert. Und solange diese Frage in unserem Leben nicht eindeutig beantwortet ist, können wir auch als Nachfolger Jesu nicht in dieser Würde und in dieser Freiheit leben, die Gott uns schenkt, die er uns zugedacht hat. Und er selbst, der Gott der Bibel, der uns geschaffen hat, der uns in Jesus Christus ganz nahe kommen will, der beantwortet diese Frage, siehst du mich, mit einem eindeutigen Ja. Ja, ich sehe dich. Ja, schön, Andrea, denkst du jetzt vielleicht, erzähl mal was Neues. Na, also klar, Gott sieht alles, er sieht auch mich, weiß ich doch. Aber wissen wir das wirklich? Ja, ist das Wissen darum, dass Gott uns sieht, in unserem Herzen schon gelandet? Hat es dort schon Wurzeln geschlagen? Ruhe ich in dieser Gewissheit, dass Gott mich sieht? Oder kämpfe ich immer noch darum, dass ich gesehen werde? Siehst du mich? Diese Frage ist für uns persönlich manchmal eben vielleicht doch noch nicht so eindeutig geklärt, wie wir das meinen. Ja, wir merken das ja nicht unbedingt selbst, aber es zeigt sich in der Art, wie wir mit Menschen und Situationen umgehen, wie wir auf andere reagieren. Zum Beispiel, wie wir darauf reagieren, wenn wir in einer Gruppe übersehen werden. Oder wenn andere gar nicht wahrnehmen, was wir investieren. In unserer Familie, im Freundeskreis, in der Gemeinde, auf der Arbeit. Ja, und dann haben wir vielleicht manchmal das Bedürfnis, darauf aufmerksam zu machen, das herauszustellen. Jetzt schau doch mal hin, was ich für dich tue. Oder für uns. Ja, oder wir ziehen uns vielleicht verletzt zurück, weil wir nicht gesehen worden sind. Ist es nicht auch erstaunlich, wie schwierig es uns manchmal fällt, wenn andere Menschen uns nicht so sehen, wie wir uns selbst sehen oder wie wir gesehen werden möchten? Ich meine, das müsste uns doch überhaupt nicht belasten, wenn in unserem Herzen die Gewissheit ist, Gott sieht mich und das ist genug, oder? Müsste diese Gewissheit uns auch nicht dann noch halten und tragen, wenn wir gerade schwere Zeiten durchmachen? Und würde sie uns nicht auch freisetzen, uns mit unseren Stärken und Schwächen ganz offen und ehrlich zu zeigen? Es macht einen Unterschied, ob wir uns als von Gott Angesehene begreifen, und es gibt wirklich keinen Lebensbereich, in dem die Tatsache, dass Gott uns sieht, bedeutungslos wäre. Ich werde dem Leben anders entgegentreten und mit Menschen und Situationen umgehen, wenn ich es nicht als Einzelkämpfer tue, sondern mit dem Gott an meiner Seite, der mich sieht, der sich für mich interessiert. Und deshalb bin ich davon überzeugt, wir können diese großartige Zusage Gottes gar nicht oft genug hören und es gar nicht tief genug in unser Herz einsinken lassen, das göttliche Ich sehe dich. Und diese Erfahrung hat eben auch Hagar gemacht. Peter hat es ja gerade schon mal kurz erwähnt. Diese Geschichte wird in 1. Mose 16 erzählt und ich werde euch die jetzt nicht vorlesen. Ihr könnt euch die ja zu Hause nochmal in Ruhe durchlesen. Ich gehe davon aus, dass ihr eine Bibel habt. Und die freut sich auch, wenn sie in die Hand genommen wird. 1. Mose 16, da könnt ihr euch diese Geschichte noch mal zu Herzen gehen lassen. Also, die Geschichte von Hagar, die diese Erfahrung gemacht hat, Gott ist ein Gott, der mich sieht und die dadurch verändert wird. Hagar ist eine Sklavin. Sie kommt aus Ägypten und gehört zu den Geschenken, die der Pharao Abraham gemacht hat, weil er so hin und weg von dessen Frau Sarah war. Allerdings ist der Pharao davon ausgegangen, weil Abraham das so erzählt hat, dass Sarah gar nicht Abrahams Frau, sondern seine Schwester ist. Und der Pharao hat eben Sarah zu sich an den Hof geholt und war so begeistert von ihr, dass er seinen vermeintlichen Schwager Abraham mit Geschenken nur so überhäuft hat. Irgendwann flog der Betrug auf und der Pharao war entsetzt und schickte Abraham und Sarah weg mit all ihren Geschenken. Und zu diesen Geschenken gehörte eben auch Hagar. Hagar musste also mitgehen, musste als Sklavin in einem fremden Land und in einer fremden Kultur leben und Menschen dienen, die an einen ihr unbekannten Gott glauben. Und das alles wegen Abrahams Eigenmächtigkeit, der sich in Ägypten lieber auf sich selbst verlassen hat, um sich und seine Familie zu schützen, kann man jetzt so und so sehen, aber zumindest um sich zu schützen, als sich auf Gott zu verlassen. Ja, und dann Jahre später wird Hagar noch einmal für die eigenmächtigen Pläne von Abraham und Sarah benutzt. Dieses Mal gibt Sarah den Anstoß, weil das Kind, das Gott Abraham und Sarah verheißen hat, auch nach Jahren des Wartens immer noch nicht da ist und Sarah zudem ja auch noch unfruchtbar ist, schlägt sie ihrem Mann vor, der Verheißung so ein bisschen nachzuhelfen. Und sie sagt, also ich habe da doch diese ägyptische Sklavin, die Hagar. Ich überlasse sie dir als Nebenfrau und vielleicht wird mir durch sie ja ein Kind geboren. Also, ja, Hagar als Leihmutter sozusagen. Ne? Und das ist jetzt keine überspannte Idee. Also das war in der damaligen Zeit wirklich vom Gesetz her als legitime Möglichkeit eben im Gesetz verankert. Also und das Kind, das aus dieser Beziehung hervorgehen würde, würde dann auch als Sarahs Kind gelten. Ja, also vom rein menschlich betrachtet, in der Kultur zur damaligen Zeit, völlig okay. Aber es war eben nicht das, was Gott ihnen versprochen hatte und was er ihnen auch schenken will. Und Abraham lässt sich auf den Vorschlag seiner Frau ein und er schläft mit Hagar, sie wird schwanger. Und dann tut Hagar was sehr Unkluges. Also über ihre Motive wird jetzt hier nichts erwähnt. Aber da lässt sich ja vieles vorstellen, warum sie so handelt, wie sie das tut. Jedenfalls fängt sie an, sich über Sarah zu erheben und auf sie herabzusehen. Und ja, das kommt bei Sarah nicht gut an. Das lässt sie sich nicht bieten. Ja, vielleicht denkt Hagar, dass sie geschützt ist, ja, weil sie ja Abrahams Kind in ihrem Bauch trägt, aber da irrt sie sich. Sarah lässt sich dieses Verhalten nicht bieten und sie beschwert sich bei Abraham. Und Abraham, wie auch schon bei diesem ursprünglichen Plan, bleibt wieder ja, so ein bisschen phlegmatisch und sagt, ja, Sarah, mach mit Hagar, was du für richtig hältst. Und damit lässt er ihr freie Hand im Umgang mit Hagar und verwehrt auch Hagar den Schutz, den sie jetzt ganz dringend braucht. Da Abraham ein Mann war, der Anerkennung bei Gott gefunden hat und es ja auch Sarah wichtig war, grundsätzlich auf Gott zu hören, gehe ich schon davon aus, dass sie auch im Umgang mit ihren Sklaven ja, denen also respektvoll begegnet sind. Aber jetzt erlebt Hagar Sarah von einer ganz anderen Seite. Jetzt macht Sarah Hagar wirklich das Leben schwer und unterdrückt sie nach allen Regeln der Kunst. Und das müssen wir uns jetzt wirklich so richtig krass vorstellen, weil der Ausdruck, der hier gebraucht wird, um diese Unterdrückung zu beschreiben in dieser Geschichte, ist derselbe Ausdruck, der in 2. Mose 1 gebraucht wird, um zu beschreiben, wie das Volk Israel in der Sklaverei in Ägypten unterdrückt wird. Und wir wissen, dass das hart war, so wie das beschrieben wird. Also das, was Sarah da jetzt mit Hagar abzieht, das ist so richtig krass. Und Hagar hält es irgendwann nicht mehr aus. Und sie läuft davon, es zieht sie in Richtung Ägypten, in ihre alte Heimat. Aber diese Flucht ist natürlich keine wirkliche Alternative. Sie ist eine alleinreisende, schwangere, entlaufene Sklavin, gut, sie ist die Nebenfrau von Abraham mittlerweile, aber dennoch, sie ist ohne Geld unterwegs, sie hat keine eigenen Rechte, sie ist ohne Schutz in der Wüste. Niemand ist da, der für sie eintritt. Und vielleicht kennst du auch dieses Gefühl, ganz allein zu sein, dass niemand da ist, der dich sieht, der nach dir Ausschau hält. Niemand, den es interessiert, wie es dir wirklich geht. Und du musst alleine gucken, wie du klarkommst. Hagar ist völlig allein. Oder doch nicht? Als sie an eine Wasserstelle kommt, klar, macht sie erstmal Rast, um zu trinken, und dann lässt sie sich da erstmal müde fallen, weil sie kann nicht mehr. Und während sie dort hockt, traurig, verzweifelt und in Gedanken versunken, wird sie gefunden. Und sie wird gefunden nicht, weil jemand zufällig über sie gestolpert ist, sondern sie wird gefunden, weil da jemand nach ihr gesucht hat. Und zwar wird sie, so heißt es hier, von einem Engel des Herrn gefunden. Wenn in der Bibel berichtet wird, dass Menschen einem Engel des Herrn begegnen, dann ist das immer eine Begegnung mit Gott selbst. Hagar begegnet Gott und der Engel spricht ihr, spricht sie an und er fragt Hagar, Sklavin Sarahs, woher kommst du und wohin gehst du? Gott geht Hagar nach. Er sorgt sich um sie. Er sucht sie und findet sie. Für ihn ist Hagar keine unbedeutende Sklavin, deren persönliches Schicksal sich jetzt irgendwo im großen Weltgeschehen verliert. Er geht ihr nach und er spricht sie an. Und das tut er nicht, weil er sie für ihre Pläne, für seine Pläne jetzt unbedingt bräuchte. Ja, Gott kann seine Pläne so oder so ans Ziel bringen, mit Hagar oder ohne Hagar, und ohnehin ist das Kind in ihrem Bauch ja gar nicht das Kind, das er Abraham verheißen hatte. Abraham und Sarah bekommen später ja noch den Sohn, den Gott ihnen versprochen hatte. Aber Gott geht Hagar aus einem einzigen Grund nach, weil er sie liebt, weil sie ihm wichtig ist. Und der Engel spricht Hagar jetzt mit ihrem Namen an, Hagar, und mit ihrem Stand, Sklavin Saras. Und damit macht er deutlich, ich kenne dich. Ich kenne dich in deiner Person als die, die du bist. Und ich kenne auch deine momentane Lebenssituation. Ich weiß, dass du als Sklavin Saras lebst. Und er zeigt ihr, dass er sie in all dem sieht und achtet. Und er fragt sie, woher kommst du und wohin gehst du? Nicht, weil er das selbst nicht wüsste, aber das ist eine wichtige Frage für Hagar. Weil diese Frage gibt ihr Raum, sich darüber klar zu werden, was da überhaupt gerade passiert ist und was sie gerade tut. Weil bis dahin hat sie ja emotional völlig aufgewühlt, einfach irgendwie reagiert. Alles in ihr schrie Flucht und sie ist einfach losgerannt, ohne einen klaren Gedanken zu fassen. Nur noch besessen von dem Wunsch dieser Situation, die sie nicht mehr aushalten kann, irgendwie zu entkommen. Und jetzt kann sie ihre Flucht unterbrechen und sie kann ruhig werden. Und sie kann mal einen Moment innehalten und hinschauen, was geht da gerade eigentlich ab. Und das tut sie jetzt auch. Als der Engel sie fragt, woher sie kommt, da schaut sie den Tatsachen ins Auge. Und sie sagt ganz ehrlich und schnörkellos, ich bin meiner Herrin Sarah davongelaufen. Gott sieht sie an. Und er setzt Hagar frei, ihrer eigenen Wirklichkeit ins Auge zu schauen und zu sagen, was Sache ist. Ja, sie muss nichts beschönigen. Sie muss nicht nach Ausreden suchen. Sie kann sich als die zeigen, die sie ist und wie es in ihrem Leben gerade aussieht. Weil Gott sie sieht, muss sie sich selbst nichts mehr vormachen. Und sie kann ihre Flucht beenden. Das ist ermutigend, oder? Die Frage nach dem Wohin beantwortet Hagar nicht. Ja, wahrscheinlich, weil sie es selbst nicht weiß. Vielleicht auch, weil ihr in diesem Moment bewusst wird, dass diese Flucht ja keine echte Alternative ist. Wie geht's weiter in dieser Geschichte? Gott nimmt Hagar ihre schwere Lebenssituation nicht ab. Der Engel fordert Hagar sogar auf, zu Sarah zurückzugehen, ihre Sklavin zu bleiben. Hand aufs Herz. Das klingt jetzt nicht nach einem großartigen Plan, oder? Also das ist doch auch nicht das, was wir uns wünschen, wenn wir sagen, Herr, greif ein, kümmere dich, siehst du mich? Dann stellen wir uns das doch ein bisschen anders vor, oder? Also ich zumindest. Dass Gott die Situation verändert. Dass er uns rausholt aus dem, was uns so zu schaffen macht. Dass er uns irgendwie eine andere Möglichkeit aufzeigt. Irgendeine attraktive Alternative. Aber dass er sagt, geh zurück. Bleib da. Und warte. Und halt das aus. Ja, das klingt, finde ich zumindest, jetzt nicht so gut. Also, okay, vielleicht kann ich jetzt wegen der Masken keine andere Reaktion bei euch sehen. Also, sonst würde ich davon ausgehen, dass ihr sagt, nö, alles tutti. Nee, nicht. Okay. Gott hört Gebete, das spricht er uns zu in seinem Wort. Nichts von dem, was wir vor ihn bringen, geht bei ihm verloren. Sagt er auch. Ja, aber das Ding ist, seine Antwort ist nicht immer dieselbe. Ne? Also, wenn wir ihn um etwas bitten, dann sagt er nicht immer ja. Manchmal sagt er ja. Manchmal sagt er nein. Manchmal sagt er noch nicht. Oder Schatz, ich habe dann noch eine viel bessere Idee. Also manchmal verändert er die Umstände. Ich meine, er kann das tun. Und vielleicht habt ihr das auch schon erlebt, dass Gott die Umstände verändert hat. Aber manchmal verändert er auch uns. Und die Umstände bleiben dieselben. Immer aber ist er der Herr, der uns sieht. Für Hagar ändert sich ja äußerlich betrachtet erstmal nichts. Und trotzdem verändert diese Begegnung mit dem lebendigen Gott ihr Leben von rund auf. Weil der Engel verbindet seine Aufforderung, zurückzugehen, mit einer Verheißung. Und er sagt, der Herr wird dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Du wirst einen Sohn bekommen, nenne ihn Ismael. Das bedeutet, Gott hört. Denn der Herr hat gehört, wie du gelitten hast. Gott spricht Hagar zu in dieser Situation, du bist nicht allein. Ich bin der Gott, der dich sieht. Ich kenne deine Vergangenheit. Ich bin da in deiner Gegenwart und ich gestalte deine Zukunft. Und diese Erfahrung, dass Gott sie höchstpersönlich anschaut, die ist für Hagar so umwerfend, dass sie ausruft, du bist der Gott, der mich sieht. Und sogar der Brunnen, an dem Gott Hagar begegnet, wird nach diesem Ereignis benannt. Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. So bedeutungsvoll ist, was hier passiert und so wertvoll, dass auch andere Menschen daran erinnert werden sollen. Gott ist ein Gott, der dich sieht. Und Hagar geht wirklich zurück zu Abraham und Sarah, zurück in die Situation, aus der sie geflohen ist. Aber sie geht anders zurück. Denn jetzt geht sie zurück mit einem Gott an der Seite, der sie sieht. Glaubt ihr, dass das einen Unterschied macht? Ich glaube das. Wie auch immer es in deinem Leben gerade aussieht, auf welchen Wegen du gerade so unterwegs bist, was du dir gerade erhoffst, worunter du gerade leidest. Lass es dir heute in Erinnerung rufen und wieder ganz neu zusprechen. Gott ist ein Gott, der dich sieht. Ihm ist nicht egal, was aus dir wird. Er ist in Jesus gekommen, um dich zu suchen und dich zu finden. Und er sieht dich jeden Moment deines Lebens mit den Augen der Liebe an. Ich möchte noch beten. Lieber Herr, danke. Du bist der Gott, der uns sieht. Und ob wir das jetzt gerade so fühlen, oder eben auch nicht, deine Augen ruhen auf uns. Und Herr, das ist so gut zu wissen, dass dir wirklich keine Sekunde unseres Lebens entgleitet und dass du uns immer mit den Augen der Liebe ansiehst, dass du dich für uns interessierst, für alles, was wir erleben und durchmachen, was in unseren Herzen vor sich geht. Herr, lass das ganz tief in unser Herz sinken, dass du in uns lebst, dass du an unserer Seite bist, egal in welcher Situation wir uns gerade befinden. Danke, dass du größer bist als alles, was uns von dir trennen könnte. Und danke, Herr, dass du uns mit Gnade begegnest. Danke, dass du weißt, was wir durchmachen und danke, dass du sagst, dass du der Gott bist, der selbst mit uns leidet. Herr, dir entgeht das alles nichts. Danke dafür von Herzen. Und ich bitte dich, dass du uns begegnest, heute in diesen Tagen, in dem, was uns schmerzt, was uns Kummer und Sorgen bereitet, worunter wir leiden, in unsere Zweifel, in unsere Ängste. Komm du da hinein mit deinem Licht. Erfülle uns mit deinem Frieden, der größer ist als alles, was wir uns vorstellen können und alles, was uns den Frieden rauben will. Danke, Herr, dass du bist, der du bist. Erfülle uns ganz mit deiner Liebe. Amen.